Ja, herzlich willkommen hier beim Stand von der Zones GmbH. Ich präsentiere unsere GraphDB. Das ist eine Datenbank, sehr innovativ im Vergleich zu den bisher bestehenden Produkten, den relationalen Datenbanken. Speichern wir unsere Informationen auf Grundlage der mathematischen Graphentheorie. Bisher wurden also Informationen in den relationalen Datenbanken in Form von Tabellen mit Attributen und Schlüsseln abgelegt. Wir haben ein neues Konzept. Dieses lässt sich schematisch hier mit diesem Bild relativ gut erklären. Das heißt, wir speichern unsere Informationen an Knoten und können die Informationen mit solchen Kanten in Beziehung setzen. Natürlich gibt es das ein oder andere Vorteil, den wir zu den bestehenden Datenbanksystemen hier zu nennen haben. Unter anderem ist ein sehr großer Vorteil, dass wir unser Schema, in welchem die Daten abgelegt werden, während des laufenden Betriebes verändern können. Das heißt, wir nehmen mal hier dieses Beispiel. In diesem Beispiel haben wir also einen Darsteller der Simpsons, welcher mit Alter und Gewicht und einem Namen hier also in unserer Datenbank abgelegt wird. Wollen wir jetzt unser Schema im laufenden Betrieb ändern, könnten wir zum Beispiel den Wohnort hinzufügen und diesen also dann für alle nachfolgenden Informationen, die in diese Datenbank reingegeben werden, mitspeichern. Unsere Kante ist hier gerichtet, sie heißt Auftritt. Unsere Datenbank kann natürlich gerichtete sowie ungerichtete Kanten und sie haben einen Typ, können aber auch untypisiert sein. Das heißt, eine Kante könnte zum Beispiel Freundschaft zwischen zwei Personen sein. Das heißt, wir haben eine Abbildung, eine Entität mit dem Namen Peter und eine mit dem Namen Klaus. Diese können wir also über eine Freundschaftskante miteinander verknüpfen. Hier sind wir auch schon wieder beim nächsten Vorteil. Dadurch, dass bei relationalen Datenbanken also immer Joins bzw. die performancefressenden Lookups nötig sind, können wir hier mit unserer Performance-Kurve, welche sich linear angleicht, also punkten. Bei relationalen Datenbanken kommt mit der Menge der Informationen also ein relativ langer Lookup-Prozess in Frage. Deshalb steigt die Performance-Kurve also die Zeit der Anfragen exponentiell, während sie bei uns linear vonstatten geht. Das ist auf der Grundlage zu begründen, dass wir also unseren Graphen traversieren können. Das bedeutet, wir können von einem Knoten zum nächsten Knoten über eine Kante wandern. Wir können also den Knoten durchwandern und somit die entsprechenden Informationen abbilden. Das ist eben gerade, was die Performance angeht, ein sehr großer Vorteil. Dazu, um das Ganze nochmal etwas visueller darzustellen, haben wir ein kleines Tool, das nennt sich Visual Graph. Hier haben wir gerade wieder einmal aus der Simpsonpedia einen kleinen Lookup gemacht. Wir sehen, dass wir hier eine Query verwenden. Unsere Datenbank gehört also zur Gruppe der NoSQL-Datenbanken, heißt Not Only SQL. Und wir nennen unsere Anfragesprache GQL für die Graph Query Language. Diese ist natürlich sehr ähnlich einer SQL-Abfrage, um entsprechenden Entwicklern also den Umstieg auch zu erleichtern. Wir machen also gerade eine Anfrage aus dem Schema Simpson Profile und haben jetzt den Homer Simpson rausgesucht. Es haben sich schon weitere Namen um Homer Simpson eingefunden. Das liegt daran, dass ich hier mit einer Suchtiefe von 1 mich über diese entsprechende Freundeskante bewege. Was heißt das zum Beispiel für ein Social Network? Ich bilde gerade alle Freunde von Homer Simpson ab. Jetzt möchte ich also mal ein Beispiel geben, wie so eine Graphentraversierung funktionieren würde. Das heißt, wir suchen also die Freundeskante, die von Homer Simpson zu Milhouse führt. Wenn wir das mit einer Suchtiefe von 0 durchführen, hätten wir also diese Graphentraversierung durchgeführt und wir sehen, wie unheimlich schnell das vonstatten ging. Das Ganze hat gerade mal 195 Millisekunden gedauert. Und hier ist eben der Performance-Aspekt gerade für Social Networks interessant, weil selbst mit einer riesengroßen Datenbank würde eine Freundeskante in so einer kurzen Zeit abbildbar sein. Ja, das waren die schematische Änderungen im laufenden Betrieb sowie die Performance-Gewinnung. jetzt sind wir natürlich in der Lage, relativ viele Use Cases für unser neues Datenbanksystem zu nehmen. Zum Beispiel wäre dies ein der E-Commerce 3.0. Wir können uns Informationen von sehr vielen Dingen beschaffen und können dies so zu Wissen zusammenknüpfen. Das heißt, wir können aus einer Menge von Informationen Wissen machen. Das haben wir auch für unseren CeBIT Use Case verwendet, der Zones Web Code Analyzer. Dieser war auch auf dem Heise-Ticker zu finden. Bei diesem Use Case geht es also darum, dass wir C-Sharp Quellcode-Dateien da auf ihre Portierfähigkeit in die anderen Microsoft Frameworks also überprüfen. Das heißt, wir wollen Abhängigkeiten auflösen, ob eine entsprechende Klasse in anderen Frameworks, sprich Mono oder Silverlight, kompilierfähig ist. Dazu können wir hier unsere Testklassen, die wir also mitgebracht haben, hineinladen und diese in einem Analysevorgang auf dem Server entsprechend sehen. Wir sehen, dass das alles wie in einem Wizard aufgebaut ist, um den Hobbyprogrammierer oder auch dem Profi also einen relativ einfachen Workflow hier zu gewährleisten. Nochmal eine Übersicht der hochgeladenen Dateien. Jetzt ist der Analyzer also im Zustand des Analysierens. Das heißt, er geht jetzt durch unsere Quellcode-Dateien durch und versucht, alle Abhängigkeiten zu den entsprechenden Frameworks aufzulösen. Im letzten Schritt unseres Code-Analyzers würden wir dann das Feedback bekommen, relativ schön visualisiert, worum es sich dann bei diesen Referenzen handelt. Und das dauert natürlich entsprechend der Größe der Quellcode-Dateien sowie der Power des dahinterstehenden Servers ein paar Sekunden. Jetzt haben wir also hier den CodeAnalyzer.cs hier oben und sehen hier in dieser Zusammenfassung bereits, dass diese Klasse zu allen Microsoft Frameworks vollständig kompatibel ist. Anders sieht das bei der Import XML2DB.cs aus. Hier haben wir bereits in der Zusammenfassung einige Probleme. Dabei handelt es sich hier zum Beispiel bei diesen Namespace Selectors um einen fehlenden Namespace im Silverlight Framework. Wir haben das Ganze wie eine Art Ampel visualisiert, das heißt im .NET 4.0 Framework wäre dieser Namespace also verfügbar, genauso wie im Mono Framework. Möchte ich diese Klasse jetzt aber im Silverlight Framework verwenden, würde dies natürlich zu Problemen führen, weil dieser Namespace in diesem Framework nicht verfügbar ist. Also muss sich der entsprechende Entwickler dann Gedanken machen, wie kann er die Nutzung dieser Klasse dahingehend verändern, dass sie auch im Silverlight Framework verwendet werden kann. Ja, das war's von meiner Seite. Schönen Tag.